Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Organisatorinnen des Kongresses, Frau Schmidt-Linsenhoff und ich, wir haben die Freude, die Concluding Remarks zu sprechen und, wenn ich das recht verstanden habe, auch die Abschlussdiskussion so ein bisschen zu moderieren. Ganz kurz, ich bin Katharina Niemeyer von der Universität zu Köln und ich bin Literaturwissenschaftlerin, Romanistin, Lateinamerikanistin, infolgedessen völlig fachfremd. Und ich glaube, die Organisatorinnen haben mich auch deshalb gebeten, hier jetzt zu stehen, weil ich so schön fachfremd bin. Ich habe mich auf teilnehmende Beobachtung an diesem Kongress beschränkt und möchte deshalb meinen Gesamteindruck einmal ganz kurz zusammenfassen. Zunächst einmal mein Kompliment, vor allen Dingen an die drei jungen Kolleginnen hier vorne, hervorragend organisiert, der Zeitplan super eingehalten, alle Informationen rechtzeitig vorliegend, also wirklich Chapeau. Das ist etwas, wo sich also viele ein Beispiel, glaube ich, dran nehmen können, wie man so etwas gut organisiert. Es war auch alles rechtzeitig sozusagen mit dem Call for Paper und so weiter vorhanden, sodass man sich einen guten Eindruck schon im Vorfeld verschaffen konnte. Mein Kompliment auch an Sie alle, die Vortragenden und das Publikum, über die spannenden Diskussionen. Ich habe ganz viel gelernt und bin sehr dankbar, dass ich also hier die Gelegenheit hatte, 3 Tage mit Ihnen über Kubler nachzudenken. In der Beobachtung der Vorträge und Diskussionen sind mir vor allen Dingen 4 Dinge aufgefallen, die ich kurz resümieren möchte. Es ist sozusagen so eine Art Matrix, bei der natürlich also die einzelnen Punkte oftmals zeitgleich dann vorkommen können, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung. Ich habe gesehen, und das war ja sicherlich also auch Ziel dieses Zusammentreffens und der Diskussion, dass es also zum einen um Auslegung und Kontextualisierung von Kublers Essay ging. Zum zweiten habe ich gesehen, dass also ein weiter wichtiger Punkt natürlich dem Anschluss kublischer Theoreme an andere theoretische Zugriffe ging, zum Zweck sozusagen der gegenseitigen Erhellung. Zum dritten dann das, was die Organisatorinnen ja selber auch Anwendung genannt haben. Und zum Schluss, und das überschneidet sich dann wiederum mit der Punkt auch der Entwicklung, die Weiterentwicklung Kublerscher Modellierungen. Vielleicht ganz kurz nur noch voraus, ich war sehr angetan, auch deshalb von dieser Tagung, weil sie mir Gelegenheit gegeben hat, mich mit einer Schrift, einem Essay zu beschäftigen, das ich, es sei zu meiner Schande gesagt, vorher nicht kannte. Und mich hat besonders interessiert, dann auch zu sehen, wie Kunsthistoriker über diesen Essay diskutieren, was sie daran herausgreifen, weil ich denke, dass aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Sicht, so wie ich es vertrete, wir ganz andere Dinge stark gemacht hätten. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist bei der Auslegung und Kontextualisierung von Kubler, war, dass zentrale Begriffe und Theoreme bis auf die Diskussion heute eigentlich wenig kritisch diskutiert worden sind. Die sind, so hatte ich jedenfalls den Eindruck, als heuristische Instrumentarien, aber auch als griffige Bilder sehr gerne aufgegriffen worden und dann eben nicht weiter problematisiert worden. So ist mir sehr aufgefallen, dass also dieser Vorschlag, Kunstgeschichte als sozusagen Verbindung von Sequenzen, von Problem und Lösung, das habe ich also ganz oft gehört, ohne dass also mal jemand wirklich kritisch Arbeit am Begriff geleistet hätte und gefragt hätte, was ist das eigentlich für ein Sequenzbegriff, den er da verwendet, oder was ist das für ein, auch sozusagen dieses Problem-Lösungs-Modell, was er da entwirft, woher kommt das eigentlich, was ist da also die kritische sozusagen Masse des Begriffs. Genauso ging es mir also mit dem Prime Object, der Vorstellung von Signal und Relais, das habe ich immer gesehen, dass da also immer wieder diese Begriffe im Vordergrund standen, und wo ich mich dann gefragt habe, wie es also sein kann, dass Begriffe aus der Fernmeldetechnik, und ich darf das nur in Klammern, ich habe eine Funkerausbildung, ich weiß, wovon ich rede, und Signal ist eben ganz was anderes als das, was Kubler, also wenn man diese sozusagen Herkunft des Begriffes nimmt, ist Signal eben einfach was anderes. Das ist dann ja auch später in die Semiotik, also wie ich finde, ganz gelungen übersetzt worden. Aber wie gesagt, das ist so etwas, was mir aufgefallen ist. Und ich denke mir, es hat also auch was damit zu tun. Und korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber es mag ja vielleicht auch sein, dass also die Bildlichkeit, die metaphorische Qualität dieser Begriffe für sehr abstrakte Zusammenhänge, die Kubler dort thematisiert, dass das also natürlich auch ein großes Verführungsmoment dieses Essays ist und dass er natürlich vielleicht also auch in einer Disziplin, die also mit Bildern und Dingen umgeht, natürlich also auch nochmal einen ganz starken Appeal aussendet. Was B angeht, den Anschluss kubischer Theoreme an andere theoretische Zugriffe, so ist mir aufgefallen, dass es im Grunde genommen drei Aspekte waren, an die angeschlossen wurde. Das war auf der einen Seite eben das Konzept des Morphoms, zum zweiten eben die Wissenschaftsgeschichte und zum dritten natürlich die Beziehung zu den Naturwissenschaften. Da fand ich die Diskussionen schon sehr gewinnbringend, allerdings blieb bei mir die Frage offen, und das wäre etwas, worüber Sie wahrscheinlich weiter diskutieren werden, was Kubler sozusagen nun beiträgt zur Erhellung dieser anderen Begrifflichkeiten. Braucht man ihn dafür? Mir ist das nicht ganz klar geworden, aber das liegt sicherlich also auch an meiner eingeschränkten Auseinandersetzung mit anderen Modellierungen innerhalb der Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte, die da vielleicht dann sozusagen weniger ertragreich wären. Was die Anwendungen anging, so ist mir aufgefallen, dass es so viele gar nicht waren. Nicht? Also ich hätte eigentlich gedacht, sozusagen aus der Perspektive meiner Wissenschaft, dass man nun wirklich guckt, wie lässt sich das nun am konkreten Untersuchungsgegenstande in irgendeiner Weise, nicht? Gibt es also einen Entwurf einer bestimmten kunstgeschichtlichen Problemstellung in Anführungsstrichen oder so, die sich also nun mit den Kublerschen Modellierungen besser zu greifen lässt. Da hätte ich erwartet, dass da mal also so ein Entwurf kommt. Was kam, war dann doch im Grunde genommen also der Versuch, das auf sehr kleine Sequenzen herunterzubrechen, sodass mir also dieses Mittelstück da eigentlich fehlte. Und ich weiß oder ich vermute, dass das ein Problem ist, was mit Kubler zu tun hat. Denn Frau Maupeu hat ja also schon in ihrem Vortrag sehr weise gesagt, dass sie also eigentlich kein Beispiel nennen will für eine Problemstellung, die sich also über 2000 Jahre und mehrere Kulturen hindurchzieht und die dann mal stillgestellt und nicht. Also wie gesagt, dass sie dafür kein Problem vorlegen will. Und ich habe gedacht, wo ist das Experimentum Crucis sozusagen? Denn für die anderen Vorträge, da wurde mir sehr deutlich, dass eigentlich dieser Dingbegriff, der ja dann im Hinblick auf die Medien problematisiert wurde, dass der eben auch sozusagen da offensichtlich quer zu stehen scheint zu dem, was heute in der Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte gemacht wird. Gut, und an die Weiterentwicklung, und da ist mir aufgefallen, dass es vor allen Dingen eine ganz klare Richtung gab, nämlich Weiterentwicklung im Hinblick auf das, was wir postkoloniale Fragestellungen nennen. Da fand ich also, nicht, da war sowohl Ihr Vortrag wie eben auch der von Frau Maupeu, der versuchte, das also so ein bisschen in diese Richtung zu wenden und da also so die, das Potenzial kubischer Modellierung aufzuzeigen. Ich denke mir, das ist natürlich auch im Rahmen dieses Kolloquiums nur ansatzweise passiert. Aus der Sicht meines Faches kann ich nur sagen, ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber, dass er so ein großes Potenzial hat. Ich habe es nicht lesen können und Ihre Lektüren waren, glaube ich, da auch vielleicht dann zu kurz. Da müsste man, nicht, davon müsste man mich noch überzeugen. Ich weiß sozusagen nicht, wo diese spezifische der spezifische Anteil von Kubler jetzt für die Weiterentwicklung postkolonialer Theoriebildung wäre, die ja doch also eben ziemlich weit fortgeschritten ist eigentlich schon. Aber da hat ja unter anderem also auch Herr Vogel eine ganze Menge zugesagt, sodass ich es dabei bewenden lassen will. Diese, wie soll ich sagen, kritischen Anmerkungen, die ich jetzt gemacht habe, bitte ich nicht misszuverstehen. Es ist wirklich, und vielleicht ist das ja auch die Funktion, die ich habe, das ist das Unverständnis und natürlich auch die ganz andere Sozialisierung eines anderen Fachgebietes, die ich hier vertrete und wo ich es eben sehr spannend finden würde, wenn man da also auch gucken könnte, nicht, was kann Kubler eigentlich sozusagen über die Grenzen der Disziplin der Kunstgeschichte hinaus eben zum Beispiel für andere Fächer bedeuten beispielsweise. Nicht? Also sei es die Literaturwissenschaft oder eben wie ja einige hier als Respondenten auch waren, die Archäologie oder eben die Geschichtswissenschaft, also die ganz normale, in Anführungsstrichen, Geschichtswissenschaft. Ich denke, das wäre also diese Interdisziplinarität, das ist ein wahnsinnig schwieriges Problem. Das hat immer so ein bisschen, ist es angeklungen, auch in den ersten Respondenzen beispielsweise, eben nicht, also von Herrn Freutsch. Und das wäre vielleicht etwas, was man noch mal vertiefen könnte, indem man sagt, nicht, nun wollen wir also auch wirklich mal einen substanziellen Beitrag aus der Sicht deines Faches zur Lektüre eben dieses Essays und seiner möglichen Anschließbarkeit haben und eben ne, sozusagen als Ausweitung. So, und nur noch ganz kurz, also Frau Schmidt-Linsenhoff und ich, wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben uns immer wieder mal unterhalten. Und wir haben auch gesagt, wir machen das jetzt nicht so, dass das eine das andere ergänzt, sondern das ist also jetzt nochmal nicht sozusagen zurück auf Anfang und jetzt kommt Frau Schmidt-Linsenhoff.
Ich stelle mich aber hier hin, weil
ja, klar.
Also ich gehe jetzt nicht als Antwort darauf ein, das könnte ich vielleicht auch machen, aber das lasse ich jetzt weg, sonst dauert es zu lange. Ich wollte noch mal eingangs noch mal erinnern an die Zielsetzung der Tagung, neue Perspektiven auf Shape of Time im Kontext von Postcolonial and Material Culture Studies. Also die Grundidee war nicht, sozusagen eine erschöpfende Kubler-Exegese oder Philologie aufzumachen, weil da auch dann die Kenntnis der anderen Texte oder ja hier fehlt, als ging darum, diesen Text sozusagen zu aktualisieren und sozusagen weiterzuentwickeln. Und ich denke, das hat die Tagung, diesen wirklich unerhört dichten Text, fantastisch geleistet. Also ich kann mich den ganzen Komplimenten, die Sie gemacht haben, auch anschließen. Aber ich will einfach sagen, dass dieser Text sich als so dicht erwiesen hat, dass so viele verschiedene, auch disziplinäre Perspektiven und Fragestellungen, sozusagen die einen heute bewegen, da aufgeworfen sind, dass das sozusagen eine gute Wahl war. Es hätte sich ja auch zeigen können, dass man so einen Text in anderthalb Tagen oder drei Tagen zu Tode quält. Und das war überhaupt nicht der Fall. Man hat das Gefühl, man will den immer wieder lesen. Und das ist ein so breites Spektrum an Fragestellungen, die da aufgemacht wurden. Also der Text hat sich tatsächlich erwiesen als, wie Reinberger das nannte, ein offenes Experimentalsystem und keine systematische Theorie der Kunstgeschichte. Und daran will ich noch was anschließen, was ich das Problem hatte mit den Anwendungsvorträgen, auch heute Vormittag zu Laurent und den primitivistischen Ausstellungen, dass man bei der Anwendung Gefahr läuft, so das zu nehmen wie eine systematische Theorie, was es nicht ist, sondern diesen essayistischen Charakter, das Funkelnde, das Spritzige irgendwie und Anregende, dass man das nicht zum Zwangskorsett machen kann, sondern auch der literarischen Genre des Essays sozusagen in der Rezeption oder im Gebrauch so etwas, das sozusagen als einen offenen Text oder ein offenes System nimmt und nicht als eine geschlossene Theorie. Es ging einmal um die wissenschaftsgeschichtliche Verortung, die in dem ersten Tag durch Anna-Maria Ducci und Thomas Rees ganz, ganz wichtig war. Dann ging es um Schlüsselbegriffe, also der Running Gag der Tagung war ja das Prime Object irgendwie. Und zum Schluss wurde das abgelaufen durch die Systemreihen, durch die Sequenzen. und Metaphern. Also das fand ich sehr, sehr wichtig, wie anregend und wie das immer wieder zitiert wurde, dieses Bild von den Künstlern, aber auch den Entdeckern und Wissenschaftlern, die mit dem Rücken zum Licht in einem dunklen Tunnel arbeiten. Also das sind sehr eindrucksvolle Metaphern, die aber auch diese Entdeckermythologie, natürlich Entdeckermythen angesprochen haben. Eine theoretisch-konzeptuelle Weiterentwicklung von Kublers Ding-Begriff, fand ich, hat am zweiten Tag eingesetzt, auch mit einer Kritik an Kubler, und zwar bei Avinoam Chalem, auch in der Respondenz von Philipp Cortes nochmal und dann auch bei Kerstin Schankweiler, dass ich bei diesen Beiträgen am stärksten fand, dass der Text produktiv gemacht wird, indem er ihn auch kritisiert und nicht wie eine heilige Kuh betrachtet. Also das fand ich sehr wichtig, dieses Moment von Kritik, nicht um den Text sozusagen schlecht zu machen, sondern um ihn zu aktualisieren, zu entfalten und weiter zu benutzen gleichsam. Ich habe jetzt für alle Beiträge galt, das habe ich ganz stark so empfunden, deshalb war es auch keine Minute langweilig für mich, dass das Kuglers Buch wurde verstanden als ein Ding, mit dem man arbeiten kann. Und das wurde hier in den 3 Tagen sehr intensiv gemacht, dass es sozusagen eben nicht nur um das Verständnis dieses Buches ging, sondern auch um die Themen, die da angesprochen wurden. Die interdisziplinäre Kommunikation fand ich vielleicht ein bisschen im Unterschied zu Ihnen, hat sehr gut geklappt, war auch so ein Indikator, dass nicht allzu oft gesagt wurde, ich als das und das Disziplin kann da und dazu nichts sagen, sondern man hat sich eigentlich ziemlich ungezwungen verständigt oder gut verständigt, was mir auffiel und mir etwas unheimlich war, das war, dass es keine Kontroversen gab. Also es war eine sehr angenehme Atmosphäre, aber die Absenz von Kontroversen macht mir immer etwas komisch irgendwie. Ich habe jetzt, für mich waren es 3, 4 Aspekte, wo ich so einen Impuls zu geben für eine Diskussion, wo ich es gut fände, nochmal drüber zu sprechen. Das wäre in dieser Abschlussdiskussion, das war einmal in der wissenschaftsgeschichtlichen Verortung, dann diese postkoloniale Perspektive und dann das Verhältnis zwischen Kunstgeschichte als Dinggeschichte und Biowissenschaften, weil das von Ellen Levay und Reinberger so unterschiedlich präsentiert wurde, dass man das nochmal sozusagen zur Kontroverse nachträglich machen könnte. Und dann eben dieses Hauptthema Kublers Konzept als Prime Object. Wenn das nicht zu lange dauert, will ich es doch ganz kurz die Themen nochmal erläutern. Und zwar, also Anna-Maria Ducci hat ja, das war ja wunderbar, als Einstieg dargestellt, wie viel Kubler sozusagen Faucillon verdankt und die Bezüge zur Wiener Schule, zur Anhaltsschule, zu Krakauer und so weiter skizziert. Und wir haben dann mit Thomas Rees, auf dessen intellektuelle Biografie von Kubler wir jetzt aber wirklich warten, die ganze Tagung mit einem unschätzbaren Wissen sozusagen über die Arbeitsweisen, die Lektüren, die Kontakte, also die konkreten Bedingungen auch, unter denen dieses Ideenwerk da entstanden ist, uns sozusagen ständig begleitet und hat auch klar gemacht, dass man Kublers Essay Shape of Time doch stärker im Kontext mit seiner konkreten Sachforschung sehen müsste. Also der wird ja sehr isoliert rausgenommen und dass dieser, also ich werde mich diesem Jahr jetzt auch zuwenden, dann gewinnt das nochmal an, das ist uns klar geworden, was gefehlt hat. Und das möchte ich für die Diskussion vorschlagen, zwischen Henri Faucillons Vie des Formes und Kublers Shape of Time liegt die Erfahrung des Holocaust. Das heißt, der historische Kontext, in dem Faucillon und Kubler auf Form als Paradigma setzen, hat sich geändert und damit hat sich auch die Funktion, ich sag mal, der Ausschlüsse geändert. Kubler erwähnt den Holocaust nicht im Text, er bildet jedoch als Leerstelle einen Subtext aus. Und die Ausblendung, ich will das kurz erläutern, dass also mir das merkwürdig kommt, in einer wissenschaftsgeschichtlichen Verortung diesen Zivilisationsbruch sozusagen nicht, also wurde den zu negieren einfach. Und ich denke, dass die Ausblendung der ganzen Ebene von Emotionen und Affekten symptomatisch ist, dass sozusagen bestimmte Ebene des Erlebens ausgeblendet werden, die bei Warburg zum Beispiel ganz stark mit Formanalyse verbunden sind. Also für A.B. Warburg sind ja Formen oder Kunstwerke, Vehikel durch Raum und Zeit, die Affekte transportieren. Und also der nennt die ja Vehikel sozusagen, und das ist etwas wie das Signal, sowas Ähnliches. Und dass die Form, also das wildbewegte Beiwerk der Nymphen, die Form ist Affektträger eigentlich, also bei Warburg. Und dass diese ganze Ebene bei Kubler ausgeblendet ist und auch sozusagen jede Auseinandersetzung mit Bildlichkeit, also dass er seine Kunstgeschichte als Dinggeschichte, er sagt dann zwar, Bilder sind auch Dinge, was auch stimmt, dass aber Bilder doch Dinge besonderer Art sind und auch in der Kunstgeschichte Bildlichkeit, dass das so quasi ein Ausschlussfeld war, das hängt irgendwie damit zusammen. Also meine These ist, dass Kublers Formparadigma ihm erlaubt, nicht von dem Zivilisationsbruch Auschwitz sprechen zu müssen, was perspektivisch heißt, dass die psychohistorische Dimension, die Formen vermitteln, dass man die nicht jetzt weiterhin ausschließen sollte. Also, dass wir keinen Grund haben, diesen Ausschluss fortzusetzen. Der zweite Aspekt war, dass Kerstin, also das wäre sozusagen mein Diskussionsvorschlag, ob man das nochmal in Betracht ziehen wollte. Der zweite Vorschlag war, dass Kerstin Schankweiler das Formparadigma, das eben universell, aber nicht universalistisch ist, für die Post- bzw. neokolonialen Entwicklung der Kunstsysteme im Zeichen der Globalisierung produktiv gemacht hat. Und mir wäre eine Frage, was ich als Diskussionsanregung geben wollte. Ich hatte den Eindruck, ganz im Unterschied zu Ihnen, dass diese Erweiterung der eurozentrischen Scheuklappen der Kunstgeschichte was ganz Zentrales ist. Also dass es nicht ein Aspekt unter anderen ist, sondern dass das wie so ein Motor, so eine Motivation ist, dieses traditionelle System Kunstgeschichte, Stilgeschichte, Biografie, Künstlerforschung, das jetzt wirklich mal aufzumischen oder in Frage zu stellen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Also Sie fanden es eher marginal in dem Kubler-Essay. Ich denke, das wäre vielleicht sogar der eigentliche Motor der Unzufriedenheit mit diesen alten Mustern. Und was wollte ich sagen? Ja, dass ich da auch nochmal an den historischen Kontext erinnern wollte. Das sind ja die Zeit der Unabhängigkeitskriege, der Kolonialkriege eigentlich. Und dass diese Ausstellung Family of Man, die Kubler ganz gewiss auch kannte, in der auch diese Problematik oder diese zwei Traumata sozusagen, Holocaust und Dekolonisierung, sozusagen 1955 war, die wirklich brandaktuell war, und dass Kubler, auch wenn er nicht das explizit anspricht, das sozusagen als Subtext hat, den man eigentlich mit bedenken sollte, und wenn er nicht davon spricht, könnten wir das sozusagen in Betracht ziehen. Als Beispiel noch, als Erinnerung nur nochmal, aber auch das große Verdienst von Kublers Essay, dass er wirklich mit Exotismus und Primitivismus auch zu diesem Zeitpunkt gebrochen hat. Also das große Verdienst ist, wenn man es vergleicht, eine Situation, die ich ganz gut kenne, dass in New York 1941 ja die Surrealisten sich versammeln, und Breton ist da und Lévi-Strauss und Max Ernst und so weiter, und Lévi-Strauss beschreibt das sehr schön, wie alle auf die Jagd gehen nach Masken, Eskimo-Masken, und es ist ein unglaublicher Markt da, und Breton reist in Indianerreservate und so weiter, und da kann man eine unglaubliche Fetischisierung dieser Masken sehen, die man nachher bei Breton in seinem Atelier sieht, das ja so schön fotografiert wurde, wie erstickt unter dieser Fülle dieser Trophäen oder was das sind, und dass dieser Neoprimitivismus des Surrealisten nach 1945, dass das bei Kubler total ausgeschaltet wird. Das scheint mir noch wichtiger, als es vielleicht auf der Tagung hier einem bewusst wurde. Das dritte Thema, wo ich dachte, dass man nochmal eine Kontroverse nachträglich vielleicht doch ansprechen könnte oder sagen, dass diese Kunstgeschichte und Biowissenschaften, also ich erinnere nochmal, dass Kubler sich ganz energisch, also auf der einen Seite gegen organische Biometaphern für Stil- und Biografieforschung wendet, um sozusagen Geschichte nicht zu naturalisieren, dass er das strikte ablehnt, andererseits aber die strikte Trennung von Kunst und Wissenschaft in Frage stellt und sagt, das hängt an mit diesen freien und angewandten Künsten und da sind also viele Ebenen, vor allen Dingen was Innovation, Experiment, das Neue und so weiter betrifft. Und Herr Reinberger hat sich dann darauf beschränkt, eigentlich die Parallele, er hat gesprochen von Parallelen, ja, Parallelen, Ähnlichkeiten in der Herstellung von epistemischen und ästhetischen Objekten zu sprechen und auch in der Arbeitsweise von Künstlern und Wissenschaftlern, die Innovationen bringen, die eben wie sozusagen mit dem Rücken zum Licht durch den Tunnel sich arbeiten und was entdecken, was sie vorher nicht wissen, was es ist. Ellen Levay hat einen ganz anderen Ansatz uns vorher vorgestellt und hat eigentlich mit sozusagen die positive Bejahung des wissenschaftlichen Fortschritts, also der DNA-Analyse der Computerwissenschaft in 50er Jahren durch Kubler stark gemacht und hat dann auch bei den Künstlern der 90er und 2010er Jahre sozusagen die wir als Bio-Art bezeichnen, sozusagen das positive Potenzial von Veränderbarkeit, erweiterten Vorstellungen der Veränderbarkeit betont. Und mein Vorschlag wäre für die Diskussion, sozusagen nochmal die Problematik so einer absoluten Naturbeherrschung oder die Ambivalenz zumindest sozusagen mit einem doch Kublers Kritik an Fortschrittsmodellen in Bezug zu setzen. Also ich habe da einfach selber so einen Klärungsbedarf, dass ich fand, diese zwei Ansätze zu diesem wichtigen Thema waren so kontrovers für mich und wurden aber überhaupt nicht kontrovers diskutiert, dass man das vielleicht noch mal klären könnte. Dann der Running Gag der Tagung war das Prime Object und die Veranstalterinnen haben also die in dem Call for Paper, Papier, war das ja schon problematisiert, sozusagen als Rückfall in Meisterdiskurse, eben das geniale Meisterwerk und dann die langweiligen Replikationen und Kopien und Serien, die so eine Hierarchisierung zwischen eben Meisterwerk, Genieschlag und visuelle Kultur oder was sind und haben das problematisiert. Und ich fand besonders interessant die Anregung von Ursula Frohne mit diesem Begriff der Aneignung, dass man anstatt der Sequenzen und Serien, die dann von einem originalen, großen, wunderbaren Kunstwerk sich so ableiten und dann so nachplappern, bis sie völlig ermüdet, das Interesse erlischt und die Form ermüdet ist, sondern den der Aneignung als etwas Produktives und Kreatives. Also, dass man mit diesem zeitgenössischeren Begriff der Aneignung sozusagen das Positive, Kreative in, Homi Bhabha nennt es ja immer Übersetzung, Translation, dass es Übersetzung, Fortschreibung, Varianten sind und dass man da jetzt nicht nur sagt, ja, da ist Herr Kubler noch dem Meisterdiskurs verfallen, sondern dass man aus diesem, also das irgendwie positiv wendet. Am deutlichsten haben Herr Schalem vor dem Hintergrund der aktuellen Dingforschung Kublers Objektbegriff kritisiert, also der Prime Object erschien dann so wie eine letzte Bastion, der eine Entität oder Authentizität und auch ja, sowas Stabiles und er hatte stattdessen die Wichtigkeit von Mobilität, auch transkulturelle Mobilisierung der Objekte betont, an dem schönen Beispiel mit diesem hybriden Objekt der Monstranz, also Mobilität in der Zeit, aber auch im Raum, und dass dass da vor dem Hintergrund der aktuellen Dingforschung, sage ich mal, ist es so, der Philipp Cortés hat es genannt, Kuppler hat eigentlich einen schwachen Objektbegriff, während die heutige Dingforschung der letzten 10 Jahre sozusagen sagt, starke Objekte schwächen die Subjektposition. Also dass die Agency der Objekte, die Handlungsfähigkeit der Objekte selbst, dieses abendländische autonome Subjekt in Frage stellen. Und das ist bei Kuppler nicht gegeben. Also er relativiert nicht sozusagen die Autonomie des Subjektes, sondern also der Gedanke, dass man den Objekten ein eigenständiges Leben und Handlungsfähigkeit zubilligt und dadurch sozusagen dieses Subjektmodell in Frage gestellt wird, das, glaube ich, stand Kuppler fern oder ist zumindest aus dem Essay schwerlich abzulesen. Also das waren jetzt so Unterschiede, dass ich denke, dass diese Kritik an Kuppler heißt nicht, dass man jetzt auf ein Defizit in dem Text noch aufmerksam macht, sondern dass man sagt, in der Weiterentwicklung, in der Rezeption muss man nicht Defizite fortschreiben, sondern sich dessen bewusst sein, wenn man diesen Text rezipiert, dass da auch 60 Jahre zwischen oder 50 Jahre vergangen sind und dass das auch Aktualisierung heißt. Das war prinzipiell war das in der Tagung immer der Fall, dass mir das aber bei diesem Prime Object besonders auffiel. Und dann fand ich bemerkenswert in der Diskussion, dass Thomas Rees berichtet hat, dass Kuppler in seiner letzten Lebenszeit mal sagte, the prime object is a black hole. Ja? Und das war wie so ein Donnerschlag für mich, der aber ungehört verhallte, dass gar nicht weiter darauf reagiert wurde. Und diese Aussage macht auch die Diskussion um das prime object gar nicht hinfällig. Das heißt nur, also hat mich so aufmerksam gemacht, dass wir jetzt 40 Jahre später uns sozusagen der Projektionen bewusst sein sollten, die wir mit diesem Prime Object oder Phantasmen, die wir mit dem Prime Object verbinden. Also das heißt nicht sozusagen verwerfen, sondern sich sozusagen dran abarbeiten oder ruhig weiter projizieren, nur sich dessen bewusst sein, dass man es tut. Also da wollte ich auch denken, dass man über diese Kritik an dem Prime Object ruhig nochmal sprechen könnte, wie man sie sozusagen produktiv machen kann. Ja, das war es etwas lang. Dann. Ja, damit ist jetzt die Diskussion eröffnet.
In beiden Sprachen, und wir machen das folgendermaßen, da haben wir uns geeinigt. Frau Schmidt-Linsenhoff guckt auf diese Seite, damit keine Wortmeldung entgeht, und ich gucke auf diese Seite, weil wir hier so stehen. Also, und fragen unter Umständen nach dem Namen, damit wir da also auch nichts vergessen.
Ich glaube,
I thank you both for different perspectives, but which have made me also think, and I'm going to play the, as it's been ascribed to me, the role of the Kuppler Oracle, and say a little bit about the personality that, you know, I tried to evolve this idea of this lonely boy who lost his father, lost his mother tragically, had no family, goes through these experiences in Germany. And I think in some way he really, at that point, wanted to get rid of emotion in his life. Not for his family, but I mean the whole idea of talking about the Holocaust or these kinds of things, in many ways he suppressed them. He loved very much to play the role of the entertainer. You know, but to get him to talk about himself, it was his wife who made him talk about his childhood. And she said it was like pulling teeth. And if you look at the characters in The Shape of Time, the rhapsodist, he hates poets in a funny way.